Wir haben gerade das Lied gesungen, du siehst die Wunden und heilst mein Herz, oh wie wunderbar bist du. Und viele haben es mitgesungen, aus ganzem Halse. Sehen wir die Wunden? Gott sieht sie, ja. Sehen wir die Wunden, die wir in unserem Leben haben? Haben wir einen Blick dafür, wo wir überhaupt Heilung brauchen? Wo wir Veränderungen brauchen? Ist es so, dass wenn wir damit konfrontiert werden, dass wir tatsächlich vor Gottes Thron treten und sagen, Herr, du siehst die Wunden, heil mein Herz. Und dass wir dann wieder weggehen können und sagen, oh, wie wunderbar bist du, dass du mich heil gemacht hast. Ist es so? Ich habe das Gefühl, dass es oftmals so ist, dass wir zwar davon ausgehen, dass Gott wunderbar ist, er auch Wunden sieht, heilen kann. Aber wer traut sich, seine Wunden darzulegen, dass der Arzt kommt, sie aufmacht und sie und Heilung dort hinein fließen lässt? Zu oft versuchen wir, unsere Wunden, die wir haben, eigentlich zu verschließen, dass sie nicht ans Tageslicht kommen. Du siehst die Wunden, du heilst mein Herz. Ich wünsche mir wirklich, dass wenn wir uns treffen und gemeinsam vor diesem Kreuz stehen, das ist nur ein Symbol, ja. Jesus hing nicht an diesem Emmendinger Holzkreuz. Aber dass uns das erinnert, was Gott für uns tun möchte, dass wir ehrlich werden, dass wir wirklich unser Herz ausschütten, keine Maskerade aufsetzen, dass wenn wir uns treffen, dass wir ehrlich sind zu Gott und dass wir wirklich das geben, was uns beschäftigt. Ob wir wollen oder nicht, wir stehen vor Weihnachten, schneller als gedacht. Wir haben Ende November. Und das holt uns, oder zumindest mich holt es immer sehr stark ein, oh, jetzt ist schon wieder Weihnachten. Und wir bereiten uns vor auf die Adventszeit, auf die Weihnachtszeit. Und das wollen wir auch jetzt in den nächsten Wochen auch tun. Ich möchte euch gemeinsam mitnehmen, vor allem ins Matthäusevangelium, in die ersten zwei Kapitel. Die werden uns maßgeblich beschäftigen. Unsere Leittexte werden das sein. Wenn wir uns überlegen, was unser Ziel ist, wohin wir im Leben gehen, wohin wir steuern, dann ist es manchmal gar nicht schlecht, bevor wir losgehen, dass wir einen Blick nach hinten wagen, dass wir zurückschauen in die Vergangenheit. Denn oftmals ist es so, wenn ich meine Vergangenheit nicht kenne, dann verstehe ich meine Gegenwart nicht, also was jetzt gerade abgeht. Und wenn ich das nicht kapiere, dann kann ich auch meine Zukunft nicht gestalten. Oftmals sind wir immer nach vorne ausgerichtet. Da bin ich Profi drin, ja. So sich Sachen merken, was früher war und so, da bin ich gar nicht gut drin. Immer vorne, immer morgen, morgen, morgen. Aber das ist schwierig. Es ist wichtig, dass wir einmal nach hinten schauen und bevor wir uns Weihnachten zu Gemüte führen, wollen wir nach hinten schauen, und das tun wir heute, indem wir uns die Familie Jesu Mischpoke, seine Sippe, wenn wir uns die mal anschauen. Und ich möchte heute die ersten 17 Verse aus dem Matthäusevangelium, also die ersten Verse des Neuen Testaments, gemeinsam mit euch betrachten. Ihr seht den Text auch an der Wand. Also das Neue Testament beginnt wie folgt. Buch des Ursprungs Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaak, Isaak aber zeugte Jakob. Jakob aber zeugte Juda und seine Brüder. Juda aber zeugte Peretz und Serach von der Tamar. Peretz aber zeugte Hezron, Hezron aber zeugte Ram. Ram aber zeugte Aminadab, Aminadab aber zeugte Nachschon. Nachschon aber zeugte Salmon, Salmon aber zeugte Boas von der Rahab. Boas aber zeugte Obed von der Ruth. Obed aber zeugte Isai, Isai aber zeugte David, den König. David aber zeugte Salomo von der Frau des Uriah. Salomo aber zeugte Rehabiam, Rehabiam aber zeugte Abia, Abia aber zeugte Asa, Asa aber zeugte Josaphat. Josaphat aber zeugte Joram, Joram aber zeugte Usia, Usia aber zeugte Jotam, Jotam aber zeugte Ahas, Ahas aber zeugte Hiskia, Hiskia aber zeugte Manasse, Manasse aber zeugte Amon, Amon aber zeugte Josia, Josia aber zeugte Jojachin und seine Brüder um die Zeit der Wegführung nach Babylon. Seid ihr noch da? Weiter geht's. Nach der Wegführung nach Babylon aber zeugte Jojachin Shealtiel. Shealtiel aber zeugte Serubabel. Serubabel aber zeugte Abihud. Abihud aber zeugte Eliakim. Eliakim aber zeugte Asor. Asor aber zeugte Zadok. Zadok aber zeugte Achim. Achim aber zeugte Elihud. Elihud aber zeugte Eleasa. Eleasa aber zeugte Mattan. Mattan aber zeugte Jakob. Jakob aber zeugte Josef, den Mann Marias, von welcher Jesus geboren wurde, der Christus genannt wird. So sind nun alle Geschlechter von Abraham bis David 14 Geschlechter. Und von David bis zur Wegführung nach Babylon 14 Geschlechter. Und von der Wegführung nach Babylon bis auf den Christus 14 Geschlechter. Amen. Also wer überlegt, Kinder zu kriegen und auf Namenssuche ist, wir haben hier 17 Verse voller interessanter Namen. Da wäre doch interessant, so einen Serubabel in der Gemeinde zu haben, oder? Shealtiel, komm her. Das sind die ersten Sätze des Neuen Testaments. Es ist so, wenn man ein Buch schreiben möchte, ja, dann gibt es meistens einen Verlag und der sagt sich, okay, wir wollen erstmal dein Buch testlesen. Schick uns Probekapitel. Und dann schickt man die hin und wenn ein Buch, was irgendwie die Welt bewegen soll, das Neue Testament, ja, ist so ein Buch, und fängt da mit so einem Kapitel an. Mich würde es wirklich interessieren, ob heutzutage ein Verlag über die ersten 5 Namen hinausgehen würde und tatsächlich noch an die nächsten Kapitel interessiert wäre. Wenn ein neuer Kinofilm in den Kinos kommt, dann wird er meistens irgendwo im Fernsehen angepriesen. Letztens, ich sah im Fernsehen einen sogenannten Trailer, ja, eine Vorschau. Und dann schaue ich mir da so 2,5 Minuten von dem Film an und ey, der ist interessant. Den möchte ich sehen. Und dann bin ich auch ins Kino gegangen und habe mir den angeschaut. Jetzt mal völlig unabhängig davon, welcher Film das war und ob der gut oder schlecht war. Aber der Trailer, der hat mir gesagt, ist es interessant oder nicht? Bleibe ich dabei? Gehe ich in den Streifen rein oder lasse ich sein? Wenn wir jetzt diese ersten 17 Verse lesen, haben wir wirklich Bock, das ganze Matthäus-Evangelium uns anzuschauen? Also irgendwie, ich glaube, die wenigsten haben den Spannungsbogen in den ersten 17 Versen gemerkt. So. Irgendwie geht man da so drüber weg und denkt sich, ja, ist ja interessant, dass die Christen dieses Buch so feiern, wo einfach nur Zeugte, Zeugte, Zeugte steht. Matthäus ist ein Jude. Und er schreibt sein Evangelium an eine überwiegend jüdische Gemeinschaft. Er ist vor allem interessiert, die Juden, quasi seine Brüder von der Abstammung her, zu erreichen. Ja, wenn wir Dinge verfassen, wenn wir Dinge aufsetzen, dann versuchen wir, die Menschen um uns herum zu erreichen. Die Emmendinger. Ja. Bei Matthäus war es, er wollte die Juden erreichen mit seinem Evangelium. Und die Juden waren sehr interessiert an solche Geschichtchen hier. An sogenannten Stammbäumen oder Ahnenreihen, wie wir es vorhin gehört hatten. Und Matthäus als Jude möchte ihr Interesse, er gibt ihnen nicht nur einen Stammbaum, sondern er gibt ihnen richtig, richtig Pulver noch dazu. Er steigt ihr Interesse bis ins Unermessliche, was bei uns jetzt vielleicht gerade noch nicht so angekommen ist. Wir haben hier in diesen 17 Versen drei Abschnitte, drei Perioden. Es geht von Abraham bis zu David, von David bis zur Gefangennahme des Volkes. Da werden sie nach Babylon verschleppt. Wir werden jetzt heute nicht so viel Geschichtsunterricht haben, aber Israel wurde mal verschleppt, dann waren sie weg. Irgendwie war Gott irgendwie anscheinend nicht mehr da, was ist los? Ja? Und dann kamen sie aber wieder zurück und dann ging es weiter bis zu Jesus. Mit Abraham begann eine großartige Verheißung. Gott hat sich da ein Volk ausgeguckt, hat gesagt, ich möchte euch segnen. Das wissen die Israeliten. Gott hat unseren Vater sozusagen ein Versprechen gegeben. Dann kommen wir zu einer nächsten Lichtgestalt, David, der König, wo man sieht, die Segnungen, die vor vielen hundert Jahren ausgesprochen wurden, sehen wir, dass sie jetzt in Erfüllung kommen. Dazwischen aber gibt es ganz viele Schattierungen. Es ist nicht so, dass wir von Abraham auf David und auf Jesus schauen. So, wow, das ist hier, das geht immer wie ein Aktienkurs, immer schön hoch. Nee, das geht auch gewaltig mal bergab. Die Zeit dieser Gefangenschaft ist für uns auch von Bedeutung, weil sie das Ende dieser großartigen Königsherrschaft Davids markiert. Hier ist sozusagen ein Punkt. Und es lässt darauf hoffen, es muss ein größerer König kommen. Weil irgendwie hat dieser König das nicht geschafft, es aufrechtzuerhalten. Es muss doch weitergehen. Denn die Verheißung lautet, zu David hat es Gott gesagt, wenn deine Zeit abgelaufen ist und du gestorben bist, werde ich dir einen deiner eigenen Nachkommen auf dem Thron folgen lassen und seine Herrschaft festigen. Sein Königtum wird in Ewigkeit Bestand haben. David, du bist gerade auf dem Thron. Das Land floriert. Es geht gerade richtig gut ab und es soll weiter gut abgehen. Ich möchte, dass es in Ewigkeit gut geht. Und dann sind sie in der Gefangenschaft, sehen da aber nicht viel. Und in dieser Situation sind halt auch die Juden zu Matthäus Zeiten. Was ist los? Hat Gott uns vergessen? Wir sind zwar wieder in Israel, ist ja schön und gut, aber trotzdem sind wir nicht frei. Wir leiden unter einer Besatzungsmacht, die römische Macht. Aber Matthäus möchte die Aufmerksamkeit seiner Freunde bekommen. Und das macht er, indem er ganz interessant beginnt in Vers 1. Vielleicht sehen wir es gleich auch nochmal an der Wand. Der Vers 1 lautet, Buch des Ursprungs Jesu Christi. Kannst du mal nach den Bibelversen, da habe ich das auch fett gedruckt. Einfach mal weiterschalten. Buch des Ursprungs Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Okay, Buch des Ursprungs. Wenn wir einfach nur in die ersten drei Wörter gehen, dann gab es ja eine leichte Irritation für die Juden. Denn wörtlich übersetzt heißt es das Buch der Genesis. Und dann hat sich der Jude gedacht, Moment mal, Genesis, 1. Mose heißt es bei uns im deutschen Sprachraum, im englischen Sprachraum spricht man immer auch üblich von Genesis. Das erste Buch Mose, wo alles begann. Wo der erste Mensch auf die Welt gekommen ist und im Kapitel 5 im ersten Buch Mose, nach der ganzen Schöpfungsgeschichte, wo es richtig losgeht mit den Menschen, wird Adams Stammbaum erwähnt. Was nach Adam passiert ist. Und es beginnt mit dem Buch vom Ursprung Adams. Buch der Genesis. Buch der Genesis. Und ein Jude dachte sich, was passiert jetzt hier? Hier ist jetzt nicht einfach nur ein Stammbaum. sondern dieser Matthäus möchte mir irgendwas sagen. Irgendwie hat hier etwas eine Autorität, als wenn er mit 1. Mose anfängt, ja? Die höchste Autorität in meinem Leben. Ist hier irgendein Neubeginn? Möchte er mir irgendwas sagen? Er sagt nicht einfach nur Buch des Ursprungs Jesus von Nazareth, er sagt Buch des Ursprungs Jesu Christi. Christus, griechisch, Christus, hebräisch, Messias. Die Person, auf die alle Juden gewartet haben. Die Person, die alles verändern soll. Der Gesalbte, sagen wir auf Deutsch. Jemand, den Gott befähigt, alles zu verändern. Und wenn die Menschen von diesem Messias, von diesem Christus, von diesem Gesalbten gehört haben, dann ist in ihnen etwas aufgekommen. Gab es nicht Versprechen von Seiten Gottes? Hat Gott uns nicht selber Perspektiven gegeben, so, wir würden vielleicht sagen, Träume, die in Erfüllung kommen sollen? Von wirklichem Frieden? Vom wahren Glück? Von purer Zufriedenheit? Das wurde mit diesem Namen, es ist kein Name, es ist ein Titel. Meine Lieben, Jesus Christus, Jesu Nachname war nicht Christus, wie ich früher als Kind dachte. Ja? Vorname Jesus, Nachname Christus. Das ist ein Titel. Und mit diesem Titel haben Menschen was verbunden. Man hat nicht einfach jeden x-beliebigen Christus genannt oder Messias oder Gesalbten. Da war Hoffnung drin. Buch der Genesis, Jesu des Messias. Wow, was wird jetzt kommen? Was ist das für ein Stammbaum? Des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Und das war eindrucksvoll für die Juden. Die haben gedacht, der fährt hier gerade auf mit einem Satz. Ich bin voll drin. Ich bin in diesem ersten Kapitel. Und wenn ich der Verlag wäre, dann würde ich auf jeden Fall dieses Buch auflegen, weil es mich interessiert. Ich würde in diesen Kinofilm gehen, weil es mich richtig interessiert. Weil das, was dieser Matthäus aufbäumt, ist so interessant. Es will meine Aufmerksamkeit. Was jetzt passiert, ist extrem spannend. Weil anscheinend Gott in meine Geschichte jetzt hier hineinwirken möchte. David, Abraham, die glorreichen Personen, der Abraham, der tolle Versprechen bekommen hat. David, der so eine glamouröse Person war, wo Gott so viel Segen gegeben hat. Und doch das Versprechen, dass es nicht aufhören wird. Was soll jetzt dieser Messias in dieser Reihe Abraham, David, Messias? Das ist auf der einen Seite spannend. Diese drei Sachen, Buch der Genesis, der Messias, ein Vorfahre von Abraham und David. Aber was vielleicht noch viel, viel spannender ist, das sehen wir in der nächsten Folie, dass in diesem Stammbaum lauter Frauennamen aufkommen, ist für uns jetzt auch nicht so interessant. Aber für Juden war es ein unglaublicher Anstoß. Wenn man eine Ahnenreihe aufschreiben wollte, ja, wenn man sozusagen seine Linie darstellen wollte, ey Leute, ich bin von meiner Ahnenreihe jemand, der gehört zu Abraham, der gehört zu David. Das konnte nicht jeder sagen. Und das war schon gar nicht schlecht. Und Matthäus baut das so auf, so ein großes Interesse, und dann bringt er Frauennamen. Was will er mit Frauen? In einen Stammbaum, in einen ordentlichen jüdischen Stammbaum gehören nur Männer. Aber keine Frauen. Frauen haben hier nichts zu suchen. Denn ein jüdisches Morgengebet, was die Juden immer wieder gebetet haben, lautete: Gott, ich danke dir, dass ich kein Heide, Sklave oder eine Frau bin. Gott sei Dank sind wir schon weiter. Aber wenn wir uns in die Zeit versetzen, wo sowas gebetet wurde, danke, dass ich kein Heide, kein Sklave und auch keine Frau bin. Frauen wurden nur dann in Stammbäumen eingesetzt, wenn es zu Unregelmäßigkeiten gab, wenn man gemerkt hat, ich baue hier gerade einen Stammbaum und ich möchte ja möglichst zu besonderen Personen kommen, wie David, ja? Und wenn man gemerkt hat, irgendwie mit meiner Vaterslinie komme ich da nicht weiter, um dahin zu kommen, brauche ich eine Frau. Irgendwie eine Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Oma. Da nehme ich die Frau, dann ist sie gerade gut genug dafür, dass ich sie im Prinzip missbrauche, um zu meinem Ziel zu kommen. Und das ist heftig. Das ist krass. Frauen wurden nur bei Unregelmäßigkeiten verwendet. Und das Interessante bei diesem Stammbaum ist, dass es keine Unregelmäßigkeiten gibt. Matthäus muss nicht die Frauen verwenden. Er hat überhaupt gar keinen Anlass dazu. Und trotzdem macht er es. Und für den Juden war das, hey, du baust gerade einen Genesis-Stammbaum vom Messias, auf den wir alle warten. Warum nutzt du Frauennamen? Die sind doch nichts wert. Das Fatale, wir sind noch nicht am Ende, das besonders Schlimme ist, es sind nicht Frauen, die auch in der Geschichte was hermachen. Eine Sarah oder eine Rebekka, die für die Heilsgeschichte des Volkes Gottes von Bedeutung sind. Nein, es werden Frauen verwendet, die mit Schande in Verbindung gebracht werden. Mit diesen Frauen, Tamar, Rahab, Ruth, Frau des Uriah in Klammern, Bathseba heißt sie. Damit, mit diesen Personen, mit diesen Frauen, wird das Versagen des Volkes Gottes aufs Programm gebracht. Und man wird auf einmal konfrontiert mit der Geschichte und was nicht so prickelnd lief. Wie gesagt, fast alle von diesen Frauen waren ziemlich zwielichtig. Übrigens wie die meisten Männer auch. Aber darüber hat ein Jude mal hinweggesehen, ja. Aber die Frauen, das war schon ein Problem. Tamar. 1. Mose 38. Das Kapitel, bevor wir lesen, dass Josef, der Sohn Jakobs, von der Frau des Potiphar verführt werden soll. Und er sagt, nein, ich möchte hier keine sexuellen Sünden begehen. Vor einigen Monaten hatten wir mal eine Predigt darüber, wo er stark ist und sagt, nee, ich gehe nicht mit dir in die Kiste, du bist verheiratet. Das Kapitel direkt davor, 1. Mose 38, spricht von Josefs Bruder, Judah. Und der ist mit der Ehebrecherin Tamar, ja, in die Kiste gegangen. Und die Spirale drehte sich. Und es kam so ein großes Unglück. Es ist nicht umsonst, dass Judah und Josef, die beiden Brüder, zwei Kapitel nebeneinander und beide mit sexuellen Geschichten sozusagen in Verbindung gebracht werden. Der eine fällt übelst und der andere, der bleibt bestehen und begeht keinen Ehebruch. Und Tamar, Judah, ja, der Sohn eigentlich mit den Verheißungen. Was ist da? Und Matthäus sagt, Judah aber zeugte Peretz und Serach, hätte weitermachen können von der Tamar. Leute, da ist ein Ehebruch passiert. Wisst ihr. Ihr kennt euch ja mit der Geschichte aus. Aber er geht weiter. Salomon aber zeugte Boas von der Rahab. Rahab, eine Prostituierte. Keine Jüdin. Eine Heidin. Gott, ich danke dir, dass ich keine Frau und kein Heide bin. Und dann das? Warum? Warum sie? Aber er hört nicht auf. Denn in Vers 5 bringt er, ja, steht ja auch da, bringt er gleich zwei Frauen. Also dieser Vers hat echt Pulver drin, ja? Gleich zwei Frauen. Geht er weiter mit Ruth. Auch eine Heidin.
Jetzt keine Prostituierte, aber trotzdem eine Heidin, ja? Und dazu noch von dem verhassten Volk der Moabiter. Was soll das in unserem Stammbaum? Was soll das in dem Stammbaum Jesu Christi? Wir wollen den Messias, der eine glamouröse Mischpoke hat, wo kein Tadel ist. Ich glaube, Matthäus hat diese zwei, Rahab und Ruth, ganz bewusst als Heiden in diesen Stammbaum gebracht, um den Stolz der Juden in die Schranken zu weisen. Gott erwählt Menschen nämlich aus Gnade, nicht aufgrund von Werken und guter Leistung. Gott handelt aus Gnade. Und nicht, weil du eine saubere Weste vorzuweisen hast. Und das macht Matthäus mit aller Kraft zu seinem eigenen Volk. Denn er möchte daran erinnern, wie habe ich angefangen? Jesus Christus, also der Messias, auf den ihr alle wartet, ist ein Sohn Abrahams. Dass sie dann sich erinnern sollten, was war denn eigentlich die Verheißung für Abraham? Ja, er soll gesegnet werden, sein Volk. Aber nur sein Volk? Nein, durch deine Nachkommen, heißt es in 1. Mose 22, durch deine Nachkommen werden alle Völker der Erde gesegnet sein. Alle Völker. Und das haben die Juden über viele, viele Jahre ausgeblendet und vergessen. Diesen nicht unwichtigen Zusatz, den Gott da ausgesprochen hat. 1. Mose 22, 18. Paulus nimmt das auch auf und sagt, er sagt nicht durch deine Nachkommen, sondern durch deinen Nachkommen. Singular, Einzahl, ein Nachkomme. Durch diesen einen werden alle Völker gesegnet werden. Na, wer mag das wohl sein? Damit möchte Matthäus aufzeigen, der Glaube an den Gott Israels ist keine rassistische Angelegenheit. Das ist wichtig. Tatsächlich hat mir vor wenigen Wochen jemand, nicht aus hier, niemand aus der Gemeinde, hat mir jemand gesagt, die Bibel ist, wenn man es genau betrachtet, und diese Person kannte sich wirklich aus in der Bibel, ist eigentlich genau betrachtet ein rassistisches Buch. Und fand das sogar gut. Weil er irgendwie jüdischer Abstammung ist. Es geht eigentlich nur um die Juden, nicht um euch. Nur Juden, 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 Juden. Aber der hat vielleicht Matthäus 1, 1 bis 17 nicht gelesen. Wo ganz bewusst, ganz gezielt Frauen und Heiden eingeführt werden. Dann haben wir die Frau des Uriah. Der Klassiker. David, ja, der König wird sogar genannt. Und es wird David gezeugt, der König. David aber zeugte Salomo von der Frau des Uriah. Es wird nicht einfach gesagt von Bathseba, sondern von der Frau des Uriah. Hallo, das war nicht seine Frau. Auch wenn wir Juden das vielleicht untergraben wollen und vergessen wollen. Ich sag's dir nochmal. Ich halte es dir vors Gesicht. Hier ist Ehebruch passiert. Bei dem ach so tollen König. Dem Mann nach dem Herzen Gottes, wie es in der Bibel heißt. Und er war es auch. Aber er hat gewaltig ins Klo gegriffen. Frau des Uriah, nicht Bathseba einfach nur. 1998 gab es die sogenannte Lewinsky-Affäre. Vielleicht kann sich der ein oder andere noch daran erinnern. Der US-Präsident Bill Clinton verheiratet den höchsten Posten vielleicht der Welt, den man so heutzutage haben kann vom Ansehen, US-Präsident, Messias. Und er gab zu, nach langen Verhandlungen, dass er eine wörtlich unangemessene Beziehung zu seiner Praktikantin Monica Lewinsky hatte. Unangemessen. Man könnte auch einfach mal sagen, wir hatten Sex miteinander. Aber die Politiker können das ganz gut. Unangemessen. Und das hat einen gewaltigen Einbruch so in seinem Ansehen mit sich gebracht. da ist eine Person, die soll eigentlich uns repräsentieren, unser Volk. Und sowas? Ich glaube, da ist jetzt kein Kind entstanden aus dieser unangemessenen Beziehung. Aber ich glaube nicht, wenn man einen Stammbaum in der Familie erstellen würde, dass Monika Lewinsky einen Platz in so einem glamourösen Stammbaum finden würde. Man würde versuchen, das einfach vielleicht zu verschweigen. Aber nicht noch im Stammbaum noch zu erwähnen. Gott, ich danke dir, dass ich kein Heide, Sklave oder eine Frau bin. Und alles finden wir in diesem Stammbaum. Heiden, Frauen, auch Sklaven, in dem das ganze Volk verschleppt wurde. Und letztendlich ganz viele Männer, die Sklaven ihrer eigenen Sünde waren. Und alles das finden wir. Und schonungsloser kann Matthäus eigentlich die Geschichte nicht aufbrechen. Für einen Juden, der das liest. Für mich ist ja auch eine Lektion drin. Wir sollen uns unserer Vergangenheit stellen. Wir müssen uns unserer Herkunft stellen. Wir müssen uns auch den unangenehmen Dingen in unserer Geschichte stellen. Vielleicht unserer Ahnen, unserer Vorfahren, wo viel, viel Leid passiert ist, wo vielleicht viel Schuld aufgeladen wurde. Wir sollen das nicht beschönigen, sondern wir müssen es beim Namen nennen. Der Bibel ist es nicht peinlich, das Versagen so zu beschreiben und immer wieder das auch darzustellen. Es lohnt sich. Es lohnt sich, diese Dinge anzuschauen, zu nennen, meine Vergangenheit, auch meine familiäre Vergangenheit, beim Namen zu nennen, denn Gott hat es auch getan. Gott hat sich diese Ahnenreihe angeschaut und hat sich den Fakten gestellt. Und was hat er gemacht? Er kommt genau in diese Mischpoke zur Welt. Genau dort hinein. Dort geht Gott rein. Vielleicht habt ihr das eine Wort, was immer wieder kam in diesen Texten. 39 Mal finden wir in diesem Text Zeugte, 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 Zeugte. Und dann bei der fünften Frau, wieder eine Frau, wird erwähnt. Damit möchte übrigens auch die Bibel die Frau auch wertschätzen. Ja? Nur mal so als Nebeninfo. Die Bibel ist kein frauenfeindliches Buch. Höchstens waren es Menschen. Ja? Aber Gott ist nicht frauenfeindlich. Auf einmal in Vers 16 wird diese Kette gebrochen. Jakob aber zeugte Josef. Und eigentlich müsste es jetzt weitergehen. Josef zeugte Jesus von der Maria. Und auf einmal finden wir, und das ist einzigartig in diesen Versen, auf einmal ein anderes Wort, geboren. Nicht zeugte. Gott möchte in diese Familie hinein. Gott möchte hier eine Veränderung schaffen in diese Familie, in diese Reihe. Er möchte etwas tun. Er möchte sich mit seinen Menschen solidarisieren, aber er muss sich auch selber treu bleiben. Denn er kann nicht einfach genauso sündig werden wie die Menschen. Er möchte sich solidarisieren, eins machen mit den Menschen, aber auf der anderen Seite darf Gott auch kein Sünder sein, kein Sünder werden. Das bedeutet, er muss etwas zusammenkriegen, was wir Menschen nicht zusammenkriegen können. Es ist notwendig, dass Gott einen übernatürlichen Akt vollzieht. Und deswegen wird dem Juden hier auf einmal aufleuchten, Jakob aber zeugte Josef, den Mann Marias, von welcher Jesus geboren wurde. Und wenn er dann weitergelesen hätte, in Vers 18 heißt es, sie war schwanger von dem Heiligen Geist. Gott wollte unbedingt in diese Familie und wollte sich vereinen mit den Menschen. Aber er wollte sich auch treu bleiben. Und deswegen hat er gesagt, damit ich das Ziel auch wirklich erreiche, muss ich göttlich übernatürlich anfangen und mit diesem Anfang dort hinein, als völliger Gott dort hinein in diese Menschheit und etwas verbinden, Gott und Mensch eins. Denn nur das hat dann die Wendung gebracht und den Fluch gebrochen, den wir dort sehen. Gottes Inkarnation, seine Menschwerdung, ist eine Identifizierung mit dem Menschen. Und das macht diese Passage so höchst interessant. Der Messias ist einer von uns. Der Messias stellt sich in unsere Reihe, in unsere Familiengeschichte. Nimm deine Familiengeschichte, wo du vielleicht auch Fehler siehst. Dinge, die nicht gut gelaufen sind, wo Verletzungen da sind, wo viele Schattenseiten vielleicht unaufgedeckt bleiben. Gott stellt sich dort in diese Familie hinein und er identifiziert sich mit dem Menschen. Ich habe euch eine Illustration mitgebracht, die fand ich sehr spannend. John Howard Griffin hat im Herbst 1959, also ich war da noch nicht da, John Howard Griffin hat im Herbst 1959 ein unvergleichliches Experiment gewagt. Er konnte nie das Gefühl der Not der damaligen schwarzen Bevölkerung nachvollziehen. War früher anders als heute, ja? Heute gibt es noch genug Not, auch für Dunkelhäutige. Er konnte nie das Gefühl der Not der damaligen schwarzen Bevölkerung nachvollziehen, es sei denn, er wird einer von ihnen. Griffin nahm Medikamente, die seine Hautfarbe veränderten, setzte sich mehrere Stunden täglich künstlicher Höhensonne aus, rasierte sich den Schädel und verwandelte sich nach und nach in einen Schwarzen. Dann durchkreuzte er 6 Wochen den Süden Amerikas, fuhr durch Louisiana, Mississippi, Alabama und Georgia. Seine Erfahrungen waren unglaublich. Er wurde nahezu unmenschlich von der Bevölkerung behandelt. Es gab Verkehrsmittel, die er nicht nutzen durfte. Es gab Restaurants, in denen er nicht essen durfte. Es gab Hotels, in denen er nicht schlafen durfte. Es gab Toiletten, die er nicht benutzen durfte. Er wurde verfolgt, er wurde beleidigt und hintergangen. Griffin schrieb über seine Erfahrungen in seinem Buch Black Like Me. Auf Deutsch heißt der Titel Reise durch das Dunkel. Jede Illustration der Menschwerdung Gottes scheitert. Sie muss scheitern, weil es nichts Vergleichbares gibt. Aber dieses Bild hilft uns, wie ein Mann die schwarze Bevölkerung verstehen wollte. Und hatte irgendwie anscheinend Mitgefühl mit diesen Menschen. Und ist einer von ihnen geworden. Obwohl er weiß war, war er schwarz. Und hat auf einmal alles abgekriegt, was er mit einer anderen Hautfarbe nicht abgekriegt hat. Und wir können einfach mal in unsere Gemeinde hineinschauen. Wir haben auch relativ viele Nationen, auch Dunkelhäutige. Einfach mal fragen, was bekommt man ab, wenn man in diesem Land ist als Nicht-Deutscher? Und da kann jeder, der nicht von hier kommt, genug Geschichten erzählen. Und das hat mir geholfen. Jesus sieht die Menschen. Er sieht die Familie, er sieht die Not, er geht dort rein. Nur der große Unterschied, deswegen klappt auch diese Illustration zum Schluss nicht. Der Unterschied ist, dass bei der schwarzen Bevölkerung das, was sie erlebt haben, war zu Unrecht. Aber wir Menschen, dass Gott sich solidarisiert mit uns Menschen, hat den Grund, dass alles schlecht läuft, Sünde herrscht und Not und die Menschen Not leiden. Zu Recht. Das ist der Unterschied zwischen der schwarzen Bevölkerung, die zu Unrecht gelitten hat. Die Menschen haben sich selbst verbockt. Und Gott geht dort hinein, wird einer von ihnen. Matthäus zeichnet ein schreckliches Bild im Prinzip von der Geschichte. Es waren gute Versprechen, die Menschen haben es verbockt. Die Geschichte des Volkes Gottes ist völlig durchdrungen von Sünde. Aber der Messias kommt hier hinein. Gott selbst kommt hier hinein und zeigt damit, ja, es ist viel Sünde da, aber meine Liebe ist größer. Und Matthäus zeigt jedem, der das liest, jeder soll erkennen, Jesus ist nicht gekommen, um die Gerechten zu rufen, sondern die Sünder. Die Vergangenheit der Familie Jesu hat auch Jesus getroffen. Die Frage war jetzt, was tut Jesus? Und wir sind oftmals dabei, dass wir uns vordefiniert fühlen. Meine Familie, schlechte Vergangenheit, ich gehe in den gleichen Weg. Und Jesus hat das neue Modell gegeben, dass der Fluch seiner Familie ihn nicht zerstört hat. Er hat es umgedreht. Er ist gekommen und hat gesagt, ich zerstöre den Fluch. Ich lasse mich von meiner negativen Familiengeschichte nicht bestimmen und vordefinieren, in welche Wege ich gehe. Ich werde mich nicht dahinter verstecken, dass meine Familie irgendwas verbockt hat. Dass ich in Aufs und Abs bin. Nein, das werde ich nicht tun. Ich werde aktiv dagegen handeln. Und ich werde, was festgefahren ist, was eingefahren ist in meiner ganzen Geschichte, werde ich zerbrechen. Ich werde die Geschichte neu in die Hand nehmen. Und ich werde Veränderungen schaffen. Die Vergangenheit wird mich nicht bestimmen. Dieser Stammbaum ist bestückt mit Prostituierten, mit Ehebrechern, mit Mördern, mit Juden und Heiden, mit Männern und Frauen. Und zu diesen allen wird Jesus der Erlöser sein. Er allen bringt ihnen Freiheit. Gott hat, und das soll uns diese Passage sagen, in seine Schöpfung höchstpersönlich eingegriffen. Er hat gezeigt, dass er wirklich der wahre Nachfolger ist, auf den alle warten. Und Jesus wurde zum Ausgangspunkt eines familiären Neubeginns. Er hat eine neue Familie sozusagen gegründet mit einer neuen Geschichte, mit Wunden, die offengelegt wurden und geheilt wurden. Ganz praktisch in eine Familie hinein. Und er kann auch in unsere Familien, auch in deine Familie hineinkommen. Und kann dort auch einen Neubeginn starten. Dort, wo du denkst, alles ist irgendwie vorprogrammiert, alles ist vordefiniert. Mein Vater war schlecht zu mir, meine Mutter war schlecht zu mir oder meine Großmutter war schlecht zu denen, schlecht zu denen. Ich werde nicht zulassen, dass mich das bestimmt. Denn Gott hat selber gezeigt, es gibt einen Neuanfang. Und er kann einen Neuanfang auch in meine Familie starten. Denn nicht unsere Blutsabstammung macht uns zu Kindern Gottes, heißt es in Römer 9, sondern die göttliche Zusage führt zur wahren Nachkommenschaft Abrahams. Wir können als Kinder unserer vielleicht manchmal zerstörten und kaputten Familien, zerrütteten Familien, können in eine neue Linie gehen, können sagen, auch ich bin ein Kind Abrahams, dieser großen Versprechungen, dieser Träume, die Gott in den Menschen hineingepflanzt hat, des Friedens, der Freiheit, der Vergebung und der Heilung. Und wenn ich Jesus in mein Leben hineinnehme, dann ist er der neue Ausgangspunkt, er ist das neue Genesis für mich. Und von dort aus möchte ich gucken und von dort aus wird sich auch meine Geschichte verändern. Und ich lasse mir nicht diktieren, wo meine Familie Fehler gemacht hat. Ich werde dagegen ankämpfen, mit Gottes Hilfe.